Wir hatten neulich gerade einen Fall, wo Verletzungen zu sehen waren.
Strukturelle Gewalt heißt für mich einfach, wenn zu wenig Personal und zu wenig geeignetes Personal ist.
Dass sie blaue Flecken hatte und die Pflegekräfte mir sagten, sie hat sich gestoßen.
Die Pflegekraft hat den Trinkbecher mit so einem Ansatzstück in den Mund gestopft.
Dann rupft der Mann den grob über ihren Kopf hinweg und hat eigentlich dann eine Gewalttat begangen.
Missstände in Pflegeheimen. Gewalt gegen alte Menschen. Ein Feature von Horst Groß.
Schliersee, ein Touristenidyll in Oberbayern. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Scheinbar. Denn dass im hiesigen Pflegeheim die Heimbewohner verwahrlost und teils unterernährt aufgefunden wurden, passt nicht so recht in dieses Idyll. Das ZDF-Magazin Frontal 21 berichtete im Jahr 2021 über die erschreckenden Zustände in dem Pflegeheim.
Je mehr Türen man geöffnet hat, desto mehr Bewohner habe ich gesehen, die sehr dünn waren, völlig verdreckt sind, das Blut runtertropft von nicht versorgten Wunden.
Die Leute halt in ihren eigenen Exkrementen liegen sehend.
Ganz schlimme Entzündungen. Es war teilweise das rohe Fleisch, was mir entgegenkam.
Da muss über Jahre weggeschaut worden sein.
Gewalt in der Pflege, in Form von Vernachlässigung, verbalen Entgleisungen bis hin zu körperlicher Gewalt, ist offenbar ein Tabuthema, wie der Fall Schliersee zeigt. Aber wie verbreitet ist das Gewaltproblem in unseren Heimen? Eine Antwort hierauf gibt eine Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege, ZQP. Ralf Suhr ist Vorstandsvorsitzender des Forschungsinstituts.
Wir haben 2017 eine Befragung gemacht in der stationären Pflege, bei der eben dann auch hier gezeigt wurde, dass es war fast 47% der Pflegedienstleitungen, die gesagt hatten, ja, dieses Thema Gewalt in der Pflege, Gewaltaggressionen, das stellt uns vor wirklich enorme Herausforderung. Das ist ein Thema, das für uns eine besondere Wichtigkeit hat.
Verbale Gewalt gegenüber Bewohnern haben laut Studie 3/4 der befragten Pflegekräfte bei ihren Kollegen schon einmal beobachtet. Grobe Vernachlässigungen durch Kollegen beobachteten mehr als die Hälfte der Pflegekräfte. Fast genauso viele hatten körperliche Übergriffe registriert. Das zeigt, es gibt tatsächlich ein Gewaltproblem in unseren Heimen. Ein besonders sensibles Thema ist die sexualisierte Gewalt. Dazu gehört beispielsweise das ungefragte Waschen im Intimbereich, bei Demenzkranken durchaus üblich. Aber auch anzügliche Bemerkungen fallen in diese Kategorie. Pflegeexperte Suhr mit einem weiteren Beispiel.
Diese langen Haare, die sind schlecht zu pflegen. Ich habe nicht die Zeit, dir immer die Haare hier zu waschen und zu trocknen. Wir schneiden die ab. Diese langen Haare waren aber Ausdruck der Weiblichkeit dieser älteren Dame. Sie war immer stolz von Kleinkind an auf diese langen Haare und ist eine Form von sexualisierter Gewalt tatsächlich, wenn eben auch die Ausprägung von Geschlechtlichkeit hier nicht ausreichend berücksichtigt wird. Es ist ungefähr so, dass 2% der befragten Leitungskräfte es sich erinnern an mindestens einen Vorfall von sexualisierter Gewalt von Pflegenden gegenüber Bewohnern in den zurückliegenden 12 Monaten. Es zeigt einfach, da gibt es eine Herausforderung, der man sich tatsächlich stellen muss.
Viele Heimbewohner, aber auch ihre Angehörigen, nehmen diese Dinge stillschweigend hin. Vielleicht aus Angst vor Repressalien. Nicht so Martina Mann aus Nordrhein-Westfalen. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht im Radio hören. Die Familie hatte sich viel Mühe gegeben, das bestmögliche Heim für die Mutter zu finden. Und zunächst lief auch alles vorbildlich. Dann wechselte die Heimleitung und die Vorfälle häuften sich.
Es hat eine Zeit gegeben, als meine Mutter das Bett nicht verlassen konnte, dass sie blaue Flecken hatte und die Pflegekräfte mir sagten, sie hat sich gestoßen. Das konnte aber nicht sein, weil meine Mutter ja immobil war. Und wenn sie dann an den Rippen oder am Hals blaue Flecken hatte, konnte sie sich nicht gestoßen haben. Meine Mutter hat mir dann berichtet, dass sie ruckartig hochgezogen wurde und sehr fest angepackt wurde. Das habe ich angesprochen. Es wurde aber auch gesagt, das kann nicht sein. Das bildet ihre Mutter sich ein. Sie hat sich gestoßen. Es ist dabei geblieben. Ich war entsetzt und ganz schlimm war die Hilflosigkeit.
Merkwürdiges geschah auch bei der Zimmernachbarin ihrer Mutter. Die alte Dame stöhnte nächtelang, zunächst ohne ersichtlichen Grund. Dann stellte sich heraus, dass eine besondere Pflegemaßnahme für die Qualen verantwortlich war.
Die hat eine Inkontinenzhose bekommen, weil sie nachts ab und zu zur Toilette musste. Sie hat ihr Leben lang nicht in die Hose gemacht, sag ich mal so salopp. Sie wollte das nicht. Dann hat sie geklingelt. Es ist keiner mehr gekommen. Sie hat es dann eingehalten und hatte ganz starke Schmerzen durch das Einhalten. Es war so schrecklich, dass mir jetzt wirklich noch die Tränen kommen, wenn ich daran denke, dass die alte Frau gezwungen wurde, nicht zur Toilette zu gehen.
Als Martina Mann sich bei der Heimleitung über weitere Vorfälle beschwerte, war sie für die Heimleitung zur Querulantin geworden. Zeitweise gab es sogar Hausverbot. Ihre Mutter untersagte Martina Mann schließlich, sich über weitere Missstände zu beschweren. Zu groß war die Angst der Mutter vor Repressalien durch das Pflegepersonal.
Wobei ich sagen muss, es gab auch Pflegekräfte, die wirklich ganz hervorragend waren. Und auffallend war, dass diese Pflegekräfte aber nach kurzer Zeit sich woanders hier beworben haben. Es waren also Pflegekräfte, die laut waren, die nicht so auf die Bewohner eingingen, die dauerhaft da waren.
Ein Trend, der durch die hohe Fluktuation in der Altenpflege begünstigt wird. Aktuellen Befragungen zufolge möchte etwa ein Drittel der Pflegekräfte im nächsten Kalenderjahr das Pflegeheim wechseln. 9% wollen den Pflegeberuf komplett an den Nagel hängen. Über Jahre stabile Pflegeteams sind deshalb eine Rarität. Und damit entfällt auch die soziale Kontrolle als Korrektiv von Fehlhandlungen. Und noch ein Thema macht Schlagzeilen. Der lockere Umgang mit Beruhigungsmitteln in Pflegeheimen. In einem Beitrag des Südwestrundfunks berichtet eine Pflegekraft aus der Praxis.
Ich habe selber Benzodiazepine, wenn ich Nachtdienst habe, verteilt, wie Smarties.
Benzodiazepine bei alten Menschen sind gefährlich. Sie erzeugen chronische Müdigkeit, eine Art chemische Zwangsjacke. Bei unruhigen Patienten sei das durchaus gewollt, meint der Psychiater Martin Keck.
Viele Kollegen und viele Kliniken stehen, das dürfen wir nicht verschweigen, unter hohem Kostendruck. Benzodiazepine sind sehr kostengünstig und das mag auch eine Motivation sein, dann mal eher ein Benzodiazepin einzusetzen als andere Therapien.
Alte Menschen sind oft unruhig und nehmen deshalb viel Zeit in Anspruch. Zeit, die in vielen Pflegeheimen fehlt. Nicht selten drängt das Pflegepersonal deshalb die Heimärzte, sedierende Medikamente zu verordnen. Schlimmer noch, Pflegekräfte greifen manchmal selbst in den Medikamentenschrank. Doch solche pflegeerleichternden Maßnahmen sind nach Ansicht der Münchner Rechtsmedizinerin Jutta Schöpfer rechtlich sehr heikel.
Man kennt ja den Begriff der freiheitsentziehenden Maßnahmen und natürlich denkt man da im ersten Moment, Haltegurtsysteme, eben was, was auch die motorische Freiheit entzieht. Wenn ich natürlich sedierende Medikamente bekomme, die eben meine Antrieb, mein Denkvermögen entsprechend einschränken und eben modulierend auf meine psychomotorischen Fähigkeiten wirken, dann ist das ebenfalls eine freiheitsentziehende Maßnahme. Das ist eine Form der Gewalt und die wiederum ist von strafrechtlicher Relevanz, sollte sie nicht indiziert gewesen sein.
Die Frage ist nur, wie häufig solche strafbaren Handlungen in der Praxis vorkommen. Verlässliche Daten dazu gab es bisher kaum. Erstmals hat das Institut für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München diese Grauzone beleuchtet.
Wir haben halt im Rahmen eben einer interdisziplinären Studie Untersuchungen durchgeführt an bei uns im Institut obduzierten Verstorbenen, die eben in Pflegeeinrichtungen verstorben waren, das über einen 3-Jahres-Zeitraum hinweg. Ein Verstorbenenkollektiv von etwa 100 Personen. Wir haben halt Körpersubstrate untersucht, unter anderem auch Urin und Kopfhaar. Wenn eben im Rahmen der Ermittlungen auch Medikamentenpläne verfügbar waren, inwieweit denn die verordnete Medikation sich da auch in den Körpersubstraten noch nachweisen lässt, beziehungsweise ob es auch Medikamente gegeben hat, die gar nicht auf dem Medikamentenplan aufgeführt waren.
Denn Medikamente, die auf dem Verordnungsplan fehlen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht ärztlich verordnet worden.
Was wir festgestellt haben, ist, dass in einem vergleichsweise sehr hohen Anteil hier Medikamente nachweisbar gewesen sind, eben aus dem Bereich der Antipsychotika, auch der Antidepressiva bzw. Sedativa, die nicht auf dem Medikamentenplan erschienen waren und auch in einem längeren Zeitraum nachweisbar gewesen sind.
Bei fast der Hälfte der obduzierten Heimbewohner fanden sich sedierende Medikamente ohne nachvollziehbare ärztliche Anordnung. Am häufigsten handelte es sich um die besonders kritischen Benzodiazepine. Auch die ärztlich verordneten Sedativa waren häufig nicht altersgerecht, teilweise sogar gefährlich. Der Autor Klaus Fussek, einer der renommiertesten Pflegekritiker in Deutschland, sieht solche Missstände als Folge der strukturellen Gewalt, die in unseren Pflegeheimen herrsche.
Strukturelle Gewalt heißt für mich einfach, wenn zu wenig Personal und zu wenig geeignetes Personal ist, wenn auch die Heimleitung sich für dieses Thema überhaupt nicht interessiert, dann ist es eigentlich klar, zu wenig Menschen können nicht alte, pflegebedürftige Menschen gut und würdevoll und vor allem fachlich kompetent versorgen. Das geht schlichtweg nicht. Ja. Und dann kann man sich ja vorstellen, ein Pflegeheim, 3, 4 Stockwerke sind 50, 60, 70, 80 schwerstpflegebedürftige Menschen, Menschen, die dement sind, die nachts aktiv sind. Und dann 1 oder 2 Personen, manchmal von der Zeitarbeit, die Leute gar nicht kennen, die sind dann verantwortlich.
Rund 70% der Betriebskosten von Pflegeheimen entfallen auf das Personal. Gleichzeitig erwarten die Investoren nach Expertenschätzungen eine jährliche Umsatzrendite von 12-20%. Das geht nur, wenn die Heimbetreiber kräftig an der Personalkostenschraube drehen. Die Folge? Chronisch überlastete Pflegekräfte, die kaum schaffen können, was von ihnen verlangt wird. Unter welchem Druck sie stehen, berichtet die ehemalige Altenpflegerin Manuela Müller.
Und ich war alleine in der Ecke und sollte 10 Patienten betreuen. Und ich bin dann aus einem Zimmer rausgekommen und habe gehört, wie die miteinander sprechen und sagen, die ist ja viel zu langsam. Und dann bin ich ins nächste Zimmer gegangen und das Problem war, dass eben alle Patientinnen und Bewohnerinnen noch geschlafen haben. Und dann habe ich versucht, eine alte Dame zu wecken und wollte ihr so vorsichtig die Decke wegziehen. Und dann ist sie aufgewacht und erschrocken, obwohl ich sie sanft angesprochen habe. Und dann hat sie mir auf die Finger kaut und ich war so irritiert, dass ich einfach zurückgepatscht habe. Ich habe einfach sozusagen zurückgehauen. Und ich war so schockiert über mich selber und über diese Gesamtsituation, dass ich das heute immer noch nicht vergessen habe, wie sehr ich mich habe unter Druck setzen lassen von diesen Kolleginnen. Und das ist eine Form von Gewalt, wenn man die Menschen nicht schlafen lässt, um den Tagesablauf der Einrichtung sozusagen standzuhalten.
Mittlerweile hat Manuela Müller ihren Beruf als Altenpflegerin aufgegeben und bildet Altenpflegekräfte aus. Das Thema Gewalt beschäftigt sie nach wie vor, denn ihre Schülerinnen und Schüler berichten von schockierenden Erlebnissen.
Was ich ganz schrecklich fand, das ist eine Szene, die mir Schüler erzählt haben, von einer gerontopsychiatrischen Einrichtung, wo die Schüler einen Außeneinsatz haben machen müssen. Dort hat man das so gehandhabt, damit die Menschen trinken, dass die Pflegekraft von hinten an den Bewohner herangetreten ist und ihm den Trinkbecher mit so einem Ansatzstück in den Mund gestopft hat und die gezwungen hat, von hinten zu trinken. Also den Kopf nach hinten gezwungen hat, solange bis der Becher leer war. Das war so entsetzlich. Wir haben gesagt, dort schicken wir keine Schüler mehr hin, weil das einfach gar nicht zu verantworten ist.
Die Abbrecherquote in der Altenpflegeausbildung liegt bei etwa 1/3. Nicht selten sind es solche Gewalterfahrungen, die dazu beitragen, meint Manuela Müller. In der Ausbildungsphase könne man so etwas verweigern, im späteren Berufsleben nicht mehr. Keine schöne Berufsperspektive. Rund 12.000 vollstationäre Pflegeheime gibt es in Deutschland. Die bieten ihre 900.000 Heimplätze theoretisch auf einem freien Markt an. Denn es sind die Betroffenen und ihre Angehörigen, die entscheiden, wo sie sich betreuen lassen. Warum aber verschwinden schlechte Heime dann nicht einfach von der Bildfläche, so wie in anderen Dienstleistungsbereichen? Die Heimpflege sei eben nur in der Theorie ein offener Markt, meint Pflegekritiker Klaus Fussek.
Und irgendwann kommt die Entscheidung, der alte Mensch muss ins Pflegeheim. Man findet überhaupt keinen Pflegeplatz mehr. Und dann erlebe ich die Angehörigen so, dass man sagt, je größer die Verzweiflung der Angehörigen, desto niedriger werden die Ansprüche. Weil du hast ja keine Alternative. Entweder die Pflege zu Hause, ganz schlecht, schwierig, oder du hast die Alternative irgendein Pflegeheim. Und wenn ich keine Wahlmöglichkeit habe und wenn ich als Angehöriger sage, ich möchte es auch kostengünstig haben oder nicht zu teuer, und ich sage das in dem Heim, dann wissen die in dem Heim, okay, ich kann eigentlich machen, was ich will, weil der Angehörige wird sich nicht beschweren, weil er hat keine Alternative. Und dann entsteht so ein stilles Abkommen. Man beschwert sich nicht, die Heimleitung weiß, da kommt auch nichts. Und wo kein Kläger, da kein Richter.
Aber müssen sich Angehörige und Bewohner wirklich alles gefallen lassen? Eigentlich nicht. Schließlich gibt es bundesweit zahlreiche Beratungsinitiativen, die im Konfliktfall kostenlos zur Verfügung stehen und sich aktiv einmischen. Eine davon ist die Initiative Pflege in Not mit Sitz in Potsdam, zuständig für das Bundesland Brandenburg.
Pflege in Not Brandenburg macht aufsuchende Beratung. Das heißt, ich fahre in die Einrichtung oder zu den Pflegediensten und wir sprechen mit denen und arbeiten mit denen.
Helga Zeike ist eine der Mitarbeiterinnen von Pflege in Not. Sie schildert, wie eine typische Beratung abläuft.
Wenn Sie mich anrufen mit dem Vater im Heim, der Gewaltverdacht hat, dann würde ich erst mit Ihnen sprechen. Dann würde ich mit dem Heim Kontakt aufnehmen und ein gemeinsames Gespräch vorschlagen. Wenn daraus erwächst, dass diese blaue Fleckensituation in dem Pflegeteam lief, dann müsste ich mit dem Team mindestens einmal bis zu dreimal sprechen, um die Situation im Team so weit aufzuarbeiten, dass die aufmerksamer mit ihren eigenen Aggressionen umgehen. Dann wären wir, wenn es gut gelaufen wäre, bei 20 Kontakten für einen einzigen Fall.
Pflege in Not tritt als unparteiischer Vermittler auf und strebt einvernehmliche Konfliktlösungen an. Und das gelingt auch in vielen Fällen. Aber das Beratungsteam kümmert sich nicht nur um Konflikte in Heimen. Auch in der häuslichen Pflege gibt es zahlreiche Gewaltprobleme.
Ein typischer Überforderungskonflikt in der Häuslichkeit wäre zum Beispiel, der Ehemann pflegt die Ehefrau. Aber je älter beide Partner werden, umso schwieriger wird diese Pflege. Und eigentlich müsste dringend ein Pflegedienst rein, aber er will ihn nicht reinlassen. Das ist aber auch eine Grenzüberschreitung, wenn jemand Fremder zu mir in mein Schlafzimmer kommt. Das will ich nicht haben. Das können alles Punkte sein, warum Menschen Hilfe nicht annehmen wollen und sich dann aber selber so in die Überforderung bringen, dass sie ihnen irgendwann mal die Hutschnur reißt und wenn dann die Frau das 10. Mal den frischen Pulli bekleckert und der das 11. Mal umgezogen werden muss, dann rupft der Mann den Grob über ihren Kopf hinweg und hat eigentlich dann eine Gewalttat begangen und ist aber eigentlich nur frustriert und am Ende und überfordert.
Die Nachfrage nach professioneller Unterstützung durch Pflege in Not steige ständig, sagt Helga Zeike. Viel Arbeit für die drei Mitarbeiterinnen, die ganz Brandenburg betreuen.
Vor 5 Jahren waren das vielleicht 450 Kontakte, also Anrufe, Gespräche, Vorortbesuche. Und das sind in der Zwischenzeit um 700 Kontakte. Also die Komplexität steigt, die Anzahl der Beteiligten steigt, die Streitigkeiten an sich.
Es gibt aber auch Ärztinnen und Ärzte oder Pflegekräfte, die in Gewissensnöte kommen, weil in ihrer Einrichtung pflegebedürftigen Gewalt angetan wird. Wenn interne Gespräche nicht helfen, bleibt als ultimativer Schritt, Strafanzeige zu stellen. Doch wann ist das gerechtfertigt und welche Risiken sind damit verbunden? Hier hilft ein bundesweit einmaliges Beratungsangebot der Rechtsmedizin München. Remit Kerr, so der Name der Anlaufstelle im Netz, prüft Strafanzeigen im Vorfeld auf ihre Stichhaltigkeit. Auf der Internetseite des Projekts können Schilderungen und Handyfotos eingegeben werden. Notfalls auch anonym. Rechtsmedizinerin Jutta Schöpfer betreut das Projekt.
Wir bieten es vornehmlich an, zunächst für Beschäftigte in Pflegeberufen und anderen Heilberufen, eben auch Ärzte, weil man eben festgestellt hat, dass oft sehr starke Unsicherheiten bezüglich der etwaigen rechtlichen Situation, sei es jetzt die Schweigepflicht, aber eben auch Befürchtungen jetzt zu dienstrechtlichen Sanktionen bis hin zum Arbeitsplatzverlust von Betroffenen existieren.
Diese fachliche Einschätzung ist sinnvoll. Denn nicht alles, was so aussieht, ist tatsächlich Gewalt. Und eine ungerechtfertigte Strafanzeige kann erhebliche Folgen nach sich ziehen. Die Rechtsmedizinerin Schöpfer mit einem praktischen Beispiel.
Ein über 80-jähriger, dementer Bewohner eines Altenheimes, der mit massivsten Hämatomverfärbungen im Bereich des Rumpfes und der Oberarme aufgefunden worden ist von einer Pflegekraft, die sich das nicht erklären konnte. Und es war eben eruierbar, dass ein Hebelifter verwendet wird. Und wie sich dann aufgeklärt hat, hat eine noch angelernte Pflegekraft offenbar den Hebelifter bei den Patienten verwandt, aber ihn offensichtlich nicht regelrecht, sodass er eben in diesen Hebelifter gefallen ist und sich damit eben die Verletzungen zugezogen hat.
Die geplante Strafanzeige wurde deshalb nicht gestellt. Die beste Methode, Gewalt in Pflegeeinrichtungen zu verhindern, ist die Prävention. Diesen Ansatz verfolgt das Gewaltpräventionsprojekt PECO. Die Abkürzung steht für Partizipative Entwicklung von Konzepten zur Prävention von Gewalt in der stationären Pflege. Angesiedelt ist das Projekt an der Universität Köln. Marco Sander betreut es als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Wir haben im Jahr 2018 mit dem Projekt begonnen. Das passiert auf dem Präventionsgesetz, weil das 2015 erneuert wurde. Und die Techniker Krankenkasse sagte damals, ja, und wir unterstützen diese Projektidee. Ja, mittlerweile sind wir deutschlandweit in knapp 100 Einrichtungen unterwegs.
Vom Start weg war das Konzept ein Erfolg, sagt Sander. Das liege auch daran, dass PECO den Gewaltbegriff umfassend definiere.
Wir nähern uns dem ganzen Thema ja auch über das Thema Gewalt, die ich selbst erfahre. Also Gewalt, die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, auch in mir antreten. Und das ist natürlich einfacher, sich dem zu nähern, als gleich konfrontativ sich damit zu nähern, okay, liebe Beschäftigte, ihr tut den Bewohnenden Gewalt an. Also von daher nutzen wir den kleinen Kniff und so gelingt das relativ gut, das Thema auch zu verorten. Und man kommt relativ schnell zu den verschiedenen Gewaltformen und den verschiedenen Gewaltebenen.
Erfolgreiche Gewaltprävention muss einen dauerhaften Platz im Pflegealltag bekommen. Deshalb gibt es bei PECO nicht nur Informationsveranstaltungen. Viel entscheidender sind feste Arbeitsgruppen, die Berichte über Gewaltvorfälle aufnehmen, den Sachverhalt aufklären und im Anschluss einen konstruktiven Lösungsweg suchen. Denn es gehe nicht darum, jemanden bloßzustellen oder zu bestrafen, sagt PECO-Mitarbeiter Marco Sander. Die Julius-Tönebühn-Stiftung in Hameln ist auf die Versorgung von Demenzerkrankten spezialisiert. Patienten, die viel Zeit beanspruchen und zu unkontrollierten, aggressiven Handlungen neigen können. Dann muss das Personal die Ruhe bewahren, sonst eskaliert die Lage. Jessica Saßenberg ist Personalkoordinatorin in der Demenzpflege der Tönebühn-Stiftung.
Die Tönebühn-Stiftung hat sich gedacht, Gewalt ist ein alltägliches Phänomen und das passiert halt auch bei uns. Es ist ja nicht nur körperliche Gewalt, auch verbal. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Gewalt. Und da hat die Tönebühn-Stiftung gesagt, wir reden drüber, wir verstecken uns nicht und wir wollen etwas gegen tun. Und nur indem wir uns der Sache stellen, können wir halt auch was verändern.
Gewalt in einem Pflegeheim zu thematisieren, ist heikel. Liegt doch der Verdacht nahe, dass in der Einrichtung etwas nicht stimmt. Nicht so in Hameln.
Es ist positiv angenommen worden, sei es jetzt auch von Mitarbeitern, Angehörigen, Bewohnern und auch Außenstehenden. Und viele haben gleich gesagt, das ist toll, dass ihr das beim Namen nennt und auch sagt, bei uns ist das so. Und wir haben von Anfang an gesagt, es geht nicht darum, dass die Pflegenden Gewalt ausüben, sondern Gewalt kann durch jeden geschehen, sei es jetzt Angehörige zu Bewohnern, Bewohner zu Bewohnern, Bewohner zu Mitarbeitern. Also es wird jetzt nicht eine Seite nur als gewaltausübende Seite verurteilt und der andere als Opfer, sondern Gewalt passiert halt überall.
Prävention ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die wissenschaftliche Auswertung der ersten PECO-Projekte zeigt, dass die Idee funktioniert. Angesichts der rund 12.000 vollstationären Heime in Deutschland ist das PECO-Projekt allerdings nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Für die Überprüfung der Heime ist der medizinische Dienst verantwortlich. Der Gesetzgeber sieht vor, dass jedes Heim einmal im Jahr inspiziert wird. Janet Metz vom Medizinischen Dienst Berlin-Brandenburg leitet solche Qualitätsprüfungen.
Können wir die Qualitätsprüfung durchführen, denn haben wir ja Bewohner, die wir vorher ausgewählt haben. Egal wie groß die Pflegeeinrichtung ist, sind es immer 9 Bewohner, die einbezogen werden in die Stichprobengröße. Und es ist so, dass wir uns dort die Versorgungsqualität in den Pflegeeinrichtungen angucken, bei den Bewohnern, die wir vorher ausgewählt haben. Das heißt, wir fragen auch, können wir uns beispielsweise bei der In-Augenscheinnahme den Hautzustand angucken. Natürlich auch immer mit der Einwilligung der versorgten Person, die uns gegenüber sitzt. Die anderen Bewohner, die nicht in der Stichprobe mit drin waren, da können wir das ja natürlich nicht sagen.
Die Prüferinnen und Prüfer des medizinischen Dienstes sind in der Regel Pflegefachkräfte. Sie haben ein Gespür für Missstände und Misshandlungen. Und ein- oder zweimal im Jahr komme es auch vor, dass rechtliche Schritte eingeleitet werden, sagt Jeanette Metz.
Wir hatten neulich gerade einen Fall, wo Verletzungen zu sehen waren und da auch tatsächlich Gewalt eine Rolle gespielt hat. Wir gehen ja auch mit den Einrichtungsvertretern ins Gespräch, versuchen das zu klären und die haben uns dann auch bestätigt, dass diese Gewalt, dass sie die auch festgestellt haben, aber am Ende dann doch nichts eingeleitet haben. Und da haben wir gesagt, wir wollen ja auch, dass derjenige geschützt wird und am Ende wurde auch eine Strafanzeige gestellt.
Kaum bekannt ist, dass auch Angehörige den Kontrollmechanismus des medizinischen Dienstes auslösen können. Und zwar recht unkompliziert. Durch eine Mail oder einen Anruf, notfalls auch anonym.
Angehörige wenden sich auch an uns und schildern uns auch Beschwerdegründe. Oft ist es so, dass eine Anlassprüfung stattfindet. Dann sind wir auch sofort da. Also das planen wir sehr schnell ein und wir kündigen uns auch nicht an. Ja, wir haben sehr, sehr viele Anlassprüfungen derzeit in der Pflege.
Das Heim erfährt nicht, wer die Prüfung ausgelöst hat und um welchen Heimbewohner es geht. Denn auch bei Anlassprüfungen werden immer 8 weitere Heimbewohner mit überprüft. 91 dieser auf Beschwerden basierenden Anlassprüfungen gab es im Jahr 2022. Und das bei 570 Heimen in Berlin und Brandenburg.
Das ist schon ein schärferes Schwert, ja. Weil da können wir auch ganz gezielt gucken. Wenn ein Beschwerdegrund vorliegt, zum Beispiel die Körperpflege bei Herrn Meiern, der wird nicht richtig versorgt. Und bei meiner Mutter, die kriegt nicht genug Essen und Trinken. Dann können wir die in die Stichprobe mit einbeziehen und gucken uns das vor Ort an, wie das wirklich aussieht.
Wird ein Mangel festgestellt, erhält das Heim entsprechende Auflagen. Jede Anlassprüfung geht auf eine konkrete Beschwerde zurück und ist deshalb besonders aussagekräftig.
Die Angehörigen, die jetzt eine Pflegeeinrichtung suchen, die können zum Beispiel über pflegelotse.de schauen, welche Einrichtungen bei ihnen in der Umgebung sind. Da kann man Postleitzahl eingeben und dann kann man auch die Prüfergebnisse sich anschauen, wie die Pflegeeinrichtung denn dort abgeschnitten hat.
Inwieweit die staatlichen Heimkontrollen tatsächlich Gewalt und Missbrauch von Heimbewohnern verhindern, ist unklar. Systematische Untersuchungen hierzu gibt es nicht. Der anfangs erwähnte Fall des Pflegeheims im bayerischen Schliersee legt allerdings die Vermutung nahe, dass dieses Kontrollsystem ineffizient ist. Immerhin wurde das Pflegeheim, in dem Bewohner verwahrlost und teils unterernährt aufgefunden wurden, 40 Mal ohne nennenswerte Konsequenzen behördlich kontrolliert, bis der Landrat durchgriff und das Heim geschlossen wurde. Bundeswehrsoldaten mussten die Bewohner evakuieren und auf andere Heime verteilen. In einem Bericht, den der Landtag daraufhin angefordert hatte, musste die Landesregierung einräumen, dass 2019 in Bayern weitere 173 Heime gravierende Mängel aufwiesen. Doch diese Einrichtungen blieben weitgehend unbehelligt. Für den Pflegekritiker Klaus Fussek liegt die Verantwortung dafür bei uns allen.
Ein Staatsanwalt sagte mir mal, es besteht kein gesellschaftspolitisches Interesse an den Aufdeckungen. Wenn in einem deutschen Gefängnis ein Strafgefangener zu Schaden kommt oder Suizid macht, dann ist das Thema in den Tagesthemen und dann möglicherweise muss der zuständige Justizminister oder Ministerin zurücktreten. Haben Sie schon einmal gehört, dass irgendwo ein Gesundheitsminister in den letzten Jahrzehnten irgendwann auch bei den schlimmsten Heimen zurückgetreten ist, also politische Verantwortung übernommen hat? Das scheint schon, dass wir so eine Hierarchie des Mitgefühls haben, des Mitleids. Und ich habe so den Eindruck, die alten, die dementen Menschen sind so in dieser Hierarchie an letzter Stelle.
Die Ursachen für die Gewalt in Pflegeheimen, so Fussek, seien vielschichtig und tiefgreifend. Da sei die zunehmende Kommerzialisierung der Pflege und der Kostendruck. Die überlasteten Familien, die ältere Verwandte nicht mehr selbst angemessen betreuen könnten. Und da ist eine Gesellschaft, die das Altern und seine unangenehmen Aspekte gerne verdrängt. Damit der Aufenthalt in Pflegeheimen in Zukunft nicht zu einem Albtraum werden kann, muss sich also noch einiges grundlegend ändern.
Missstände in Pflegeheimen, Gewalt gegen alte Menschen. Das war ein Feature von Horst Groß. Redaktion Gerhard Schröder. Regie Anke Beims. Technik Christoph Richter. Es sprach Maximilian Held. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.